Guten Tag zu einer neuen Episode von Tilpot. Diesmal zu einer außerordentlichen Episode. Hier im derzeit diesigen Grüt sitzt der Dirk und da hinten im schrotteligen Castrop Rauxel sitzt der Sujeevan. Tag.
Tag.
Ja, warum? Zwischenepisode, einfach weil wir so viele offene Punkte haben und die mal langsam abarbeiten wollen.
Weil wir können.
Dürfen. Müssen.
Wollen.
wollen. Wir wollen das, genau. Und ihr müsst jetzt drunter leiden, wenn ihr das hören wollt. Könnt, dürft, müsst, sollt.
Genau. So, wir haben ein bisschen Feedback bekommen.
Ja, vielleicht noch für die Annalen, dass wir am 10. September aufzeichnen und das am 15. September veröffentlichen werden. Genau.
Genau. Und zwar hatte ich in der letzten Folge ja deinen Medientipp gehabt bezüglich Weltuntergang fällt aus, wo ich ja unter anderem davon erzählt habe, bezüglich des Repowerings von Windparks. Mhm. Da habe ich ein Feedback bekommen von Marco, der bei einem Energiekonzern arbeitet. Und wollte mal ein Beispiel geben, wie krass die Entwicklung bei Windrädern war. Und zwar machen sie dort gerade ein Repowering in Spanien. Und dort werden 27 Turbinen, die 27 Jahre alt sind, ersetzt durch 3 neue. Also 27 zu 3. Und obwohl das jetzt nur noch 3 Turbinen sind, steigt die Kapazität von knapp 16 Megawatt auf fast 20 Megawatt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Ja, aber da merkt man, wie viel Musik da drin ist, oder? Und dass solche Sachen auch irgendwie nicht für die Ewigkeit gebaut sind, sondern dass da noch viele, viele, viele Dinge möglich sind.
Genau. Und klar, die Entwicklung geht halt immer weiter. Die werden natürlich immer größer. Die sind natürlich auch deutlich größer. Das skaliert aber nicht unbeschränkt. Man kann also jetzt nicht an der gleichen Stelle 27 neue Windräder aufstellen, weil es dann wieder zu irgendwelchen Turbulenzen in der Luft führt, die dann zu weniger Ertrag führen.
Ja, und die vor allem natürlich auch die Fauna in Mitleidenschaft ziehen, ne? Also Vögel zum Beispiel und so. Also Turbulenzen in der Luft sind ja auch für Luftbewohner, hätte ich jetzt fast gesagt. Also für Lebewesen, die durch die Luft ziehen, ein großes Problem.
Genau, und wenn die größer sind, nehmen die natürlich auch ein bisschen mehr Platz weg.
Ja.
Und wenn sie zu nah beieinander sind, gibt es halt auch ein Problem.
Ja.
Bei kleineren könnt ihr natürlich näher beieinander stehen als bei größeren.
Das ist so, ja, genau.
Genau, fand ich spannend, mal so explizite Zahlen dann auch zu hören.
Ja, vor allem 27 auf 3. Ne?
Mehr Power zu haben.
Ein Neuntel der Turbinen bringt 25% mehr Leistung. Das ist schon dreist und drastisch.
Ja.
Klasse, ja. Danke für den Kommentar, war sehr inspirierend, muss ich ehrlicherweise sagen. Klasse.
Ja. Genau. Gut, wir haben noch ein paar andere Kommentare bekommen. Die sind jetzt aber, glaube ich, nicht mehr ganz so spannend, ja. Sagen wir mal.
Ja, vielleicht noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Wir haben bei uns im Chat jemanden von DeepL, dem Übersetzungstool, und Christoph. Und der Christoph sagte dann auch, dass die jetzt auch AI in das Tool einbauen. Und natürlich zucken wir routinemäßig zurück, weil irgendwie AI in aller Munde ist. Aber er hat dann auch mal gezeigt, was man damit machen kann. Nämlich, dass man Übersetzung nicht nur als Übersetzung zum Verständnis machen kann, sondern halt als Übersetzung mit einem anderen Tonfall, was ich da sehr eindrücklich fand, zu sagen, willst du, dass diese Aussage radikal rüberkommt, willst du, dass diese Aussage locker rüberkommt, willst du eher defensive Aussage machen, dass das mit AI möglich ist, finde ich dann, ist für mich ein spannender Anwendungsfall.
Genau, also da gibt es ja eigentlich ja sogar mehrere Produkte. Das eine ist ja die reine Übersetzung und das andere ist das Writing. Wo ich bisher auf, und ich glaube, du auch, auf Language Tool gesetzt haben.
Korrekt.
Und ja. DeepL Write kann halt auch noch mal mehr, was das Schreiben angeht, auch eben umsetzen.
Ja, ist für so Privatnutzer auch preislich dann eher in der professionellen Ecke einzusortieren, sage ich mal.
Ja. Genau, aber wir machen ja auch ein bisschen mehr Schreiben als Otto-Normal-User.
Ja, wir reden aber mehr. Wie ich gerade merke. Aber ja, zum Schluss haben wir auch noch einen Tooltip in die Richtung.
Genau, ein kleines Foreshadowing.
Da haben wir eine kleine Klammer quasi.
Genau. Kommen wir zum ersten Shorty, und zwar von dir.
Ja, wir haben ja gelernt, wir haben ja, weiß ich nicht, alle möglichen Artikel und alle möglichen Bücher in Richtung Gewohnheiten gelesen. Und ein Muster bei den Gewohnheiten ist ja, dass man neue Gewohnheiten an alte Gewohnheiten andocken soll. Und es gibt jetzt einen Artikel und eine Studie, die herausgefunden hat, dass flexible Routinen sehr viel zuverlässiger sind als Routinen, die irgendwo andocken. Wenn bei Routinen, die irgendwo andocken, der Trigger wegfällt, dann führen die Leute die Routine nicht mehr aus oder die Gewohnheit nicht mehr aus. Wohingegen Leute, die es gelernt haben, flexible Routinen zu machen, also einfach zu sagen, ich gehe einmal am Tag ins Fitnessstudio und ich dock das an mein Frühstück an, sondern ich gehe einmal am Tag ins Fitnessstudio, dass die halt auch ins Fitnessstudio gehen, wenn das Frühstück wegfällt.
Mhm.
Und die Leute, die es ans Frühstück angedockt haben, als Beispiel jetzt, die würden dann halt nicht mehr gehen, weil der Trigger nicht mehr da ist.
Ja, ja. Ja, ich merke das bei mir auch selbst, wenn ich unterwegs bin.
Mhm.
Dann ist dann auch irgendwie mit Frühstücken läuft anders. Mal frühstücke ich, mal nicht.
Mhm.
Zähneputzen ist ja auch irgendwie zur Morgenroutine. Duschen halt auch, je nachdem, ob man einen Sport macht oder nicht. Und das ist dann doch manchmal durcheinander, wo ich denke so, ich sollte vielleicht doch nochmal hochgehen und die Zähne putzen.
Ja, wobei das jetzt eine Sache ist, die du dann wirklich wahrscheinlich auch machst, überwiegend. Also vielleicht wäre es sinnvoll, irgendwelche neuen Routinen ans Zähneputzen anzudocken, weil man es ja eh macht und nicht an Dinge, die auch ausfallen können.
Ja, genau.
Fand ich aber ganz interessant, weil wir einfach gelernt haben durch die ganzen Bücher und durch die ganzen Ratgeber, dass wir das an Trigger andocken sollen.
Ja, kommt, glaube ich, auch ein bisschen davon, was ist das, wie wichtig ist das.
Ja.
Die Mischung macht es dann letztendlich dann halt auch. Ne?
Ja, genau.
So aber lieber an einem Starren was da andocken, als gar nicht andocken.
Ja, oder zumindest sich Dinge vornehmen und auch wirklich regelmäßig machen. Genau.
Ja, ansonsten ist es ja keine Gewohnheit oder Routine.
Ja, wenn es eine Gewohnheit wäre, müssten wir es ja nirgendwo andocken.
Ja.
Dann würden wir es ja so oder so ausführen. Das ist ja das Gemeine. Wir wollen ja, dass es eine Gewohnheit wird.
Ja. Genau. Das merkt man bei den Rauchern ja ständig.
Ja.
Das ist dann so, nach Mittagessen gehe ich ja nach Rauchen, aus Prinzip.
Ja, genau. Genau. Oder ich muss was mit den Händen tun. Das war, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, halt ein Thema, dass die Hände auf einmal nicht beschäftigt waren.
Ja, ja.
Genau.
Gut.
Das dazu.
Ein tatsächlicher Schotti.
Mhm.
So, und ich habe auch wieder was Neues gelernt, und zwar den Halbgeviertstrich. Mhm. Weißt du, was ein Halbgeviertstrich ist?
Es ist das Doppelte von einem Viertelgeviertstrich.
Genau.
Er hat's gemeint.
Ja, genau.
Ich kannte das vorher, weil ich ja schon für Verlage gearbeitet habe, beziehungsweise in einer Werbeagentur gearbeitet habe. Daher kannte ich das schon.
Ja, also irgendwie, ich hatte die Tage irgendwo hier und da immer mal wieder gelesen, so von wegen so, wenn man den M-Dash nutzt, in Texten sieht, dann ist das häufig ein Indikator, dass ein LLM genutzt wurde, um irgendwelche Texte zu generieren.
Mhm.
Erkenne ich auch häufig, nicht nur an diesem Strich, aber häufig erkennt man das dann doch irgendwie sehr an sehr blumig geschriebenen Texten dann halt. Ne?
Mhm.
Und das können auch mal Kommentare, E-Mails oder sonst was sein. Und im Deutschen nutzt man eigentlich nicht den M-Dash, was ja eigentlich mehr so als
Minuszeichen, genau.
Minuszeichen ist kürzer.
Ja, genau.
Genau. Und dann im Deutschen ist eigentlich der N-Dash, der ist ein bisschen kürzer, aber länger als ein Minuszeichen.
Ja.
Und das ist dann nämlich dieser Halbgeviertstrich. Und das, und wenn man mal guckt, wie viele Striche es tatsächlich gibt, dann merkt man erst mal, wie viele das sind. Das eine ist ein normales Minuszeichen, wie man es in Mathe nutzt. Das ist die Taste, die man da auch findet auf der Tastatur.
Genau, das ist der Viertelgeviertstrich.
Genau. So, und du kannst jetzt den Halbgeviertstrich, der ist halt, wie gesagt, länger.
Mhm.
Den kann man zumindest unter Linux mit der, ich glaube, das war unter Windows und dann die Windows-Taste oder die Super-Taste und dann Minus. Oder was Alt-GR? Ich glaube, es ist Alt-GR und dann die Minus-Taste drücken, dann kommt dieser längere Strich bei raus.
Ich habe mir ein Makro für Espanso geschrieben, weil ich mir das nicht behalten kann.
Okay. Ja, ich habe jetzt kein Linux auf dem Rechner. Deswegen kann ich es nicht testen. Aber ich glaube, es war Alt-GR und das Minus. genauso wie du Alt-GR einen Punkt drücken kannst, um drei Punkte als ein Zeichen zu haben, statt drei einzelne Punkte. Und ich habe das schon ewig genutzt, eben weil du und ich halt eben ja Autoren sind und hier und da immer schreiben. Also nutzen wir, glaube ich, das eh schon länger. Und das habe ich vor allem bei Leuten auch schon gesehen, die viel LaTeX machen, weil da nutzt du halt, tippst du meist ein Minus Minus ein im Text, im Quellcode, und der macht dann halt den Halbgeviertstrich draus.
Genau.
Was halt eben nicht das normale Minuszeichen ist. Weil wenn man dann nämlich mal genau guckt, dann gibt es Gedankenstriche, es gibt den Bissstrich, es gibt den Gegenstrich, es gibt den Spiegelstrich, den Streckenstrich. Bei Geldbeträgen gibt es auch noch mal ein Zeichen drüber. Mhm. Oder davor quasi, wenn man das Strich, Komma, 99 Euro quasi für 99 Cent angibt. Mhm. Deswegen gibt es halt verschiedene Striche für verschiedene Kontexte oder Benamungen zumindest, auch wenn es teilweise der gleiche ist, aber nicht unbedingt immer. Mhm. Es gibt ja auch noch mal den Doppelgeviertstrich. Der ist noch mal deutlich länger.
Ja, den habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie benutzt.
Ja, ich glaube, ist auch nicht so üblich. Genauso wie den extra Langstrich.
Ja.
Ja, zumindest gibt es da vieles.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Anführungszeichen verschiedene. Ne? Einmal das mit Anführungsstriche, Anführungszeichen unten und oben. Mhm. In Büchern hat man meistens ja diese, keine Ahnung, wie die heißen, diese Anführungszeichen, die wie die größer und kleiner Zeichen aussehen, nur gedoppelt.
Genau, und da gibt es nochmal den Unterschied zwischen Schweiz bzw. französischsprachigen Ländern und anderen Ländern.
Ja, ich glaube, weil es dann die Pfeile Richtung quasi entweder nach außen oder nach innen ist.
Korrekt, ne? Korrekt, genau.
Und ja, das ist da doch mal ein bisschen irritierend.
Weißt du denn, woher das Geviert kommt?
Nee.
Das Geviert ist eine, kommt aus dem Beisatz, wo man früher noch Zeitungen mit Bleisatz gesetzt hat. Und das Geviert war die Breite eines Buchstabens quasi, eines normalen Buchstabens.
Ah.
Und okay. Ein Viertel Geviert ist die Viertelbreite eines normalen Bleisatzzeichens.
Ah, okay.
Und ein Halbgeviert ist dann halt die halbe Breite. In der Proportionalschrift ist es natürlich unterschiedlich, klar. Also da haben alle Buchstaben unterschiedliche Breiten. Aber von so einem Standard-Leerzeichen, das ist ein Geviert. Und ein Halbgeviert ist dann eben die Hälfte eines solchen Satzzeichens und ein Viertelgeviert ein Viertel davon.
Mhm.
Daher kenne ich das.
Ah ja. wieder was gelernt.
Ja.
Und ja, ich meine, ich hatte das, welchen Gedanken hatte ich gerade noch? Im Englischen spricht man ja eben von N-Dash und M-Dash, wie gesagt.
Das kenne ich nicht, ja.
Ja, das kommt von der Länge des M, beziehungsweise die Länge des Ns halt auf. Und das nutzt man bei CSS nämlich dann auch. Mhm. Da gibt man das ja auch in M oder Ns an.
Ja. CSS ist vom Teufel, das gucke ich mir nicht an. Ja.
Genau. Wenn man sich mal mit auseinandersetzt, dann merkt man erstmal, wie kompliziert das eigentlich ist,
ja,
wenn man es richtig machen will.
Genau, aber ich finde es sehr spannend, wenn man sich auch die Geschichte anguckt, wo das wirklich herkommt, ne? Dass das noch den, dass diese alten Methoden immer noch Einfluss haben auf die Sprache heute oder auf die auf den Umgang heute, genau.
Ja, ich glaube, das gibt es auch häufiger,
als definitiv.
Uns das bewusst ist.
Definitiv, ja.
Ja. Achso, hier steht es übrigens auch in dem Artikel drin. Alt-GR und das Minuszeichen machen einen Halbgeviertstrich unter Linux.
Bei einer deutschen Tastatur.
Bei einer deutschen Tastatur. Und unter Mac ist das Option und Minus.
Bei meiner Tastatur nicht.
Ja. Und unter Windows ist das Alt und 0150. Auf dem Nummernblock, glaube ich.
Ja.
Auf dem Zifferblock, ja.
Ja, deswegen habe ich es halt auf Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus gelegt. Genau.
Ja, ich nicht.
Ich schon. So. Espanso war übrigens mal Tooltip hier.
Ja. Damals.
Damals. Genau. Wir nähern uns ja der Folge 60.
Genau. Die ist in 2 Wochen.
Ja.
Ja, so viel zu meinem Shorty. Und jetzt haben wir ein Thema, was gar nicht so ein Riesenthema, glaube ich, ist. Und zwar ist das dein Thema, stell es mal vor.
Ja, also meine Idee ist, dass wir uns mal darüber unterhalten, was wir noch lernen wollen. Und zwar, was wir ab unabhängig von dem, was wir im Job brauchen, noch lernen wollen. Und ob wir da Pläne haben, uns weiterzuentwickeln. Oder so wie du, einfach nur stillstehen, einfach gar nichts mehr lernen. Also ich wollte mal hier so ein paar Ideen geben, was man noch so lernen kann und in welche Richtung das gehen kann, weil Schulung kriegen wir vielleicht vom Beruf aufgedrückt, außer man ist selbstständig, so wie du, dann musst du das selber bezahlen. Mhm. Wir bekommen Anforderungen von außen, müssen auf diese Anforderungen reagieren und da was lernen, aber wir können ja auch lernen, um uns persönlich weiterzuentwickeln und wir können auch in unserer Freizeit lernen und da wollte ich mal kurz darüber reden, was wir noch lernen wollen, in welchen Feldern wir uns weiterentwickeln wollen, ob wir uns nur beruflich weiterentwickeln wollen oder auch privat und was wir da konkret im Sinn haben.
Ja. Ja, ich meine, was heißt Lernen für dich?
Neues Wissen aneignen, das heißt für mich Lernen.
Muss es Wissen sein oder kann es auch ein Können sein?
Ist ja auch Wissen. Wissen, etwas zu tun, ist ja gut, es ist jetzt formulierungsproblematisch, aber wenn ich weiß, wie ich etwas tun kann, dann ist es ja dann Können letzten Endes. Aber Können wird es ja nur dann dadurch, dass ich es regelmäßig anwende.
Ja, genau. Also ich dachte jetzt sowas wie Handwerk zum Beispiel.
Ja, aber das lerne ich ja dann, da lerne ich ja auch was Neues.
Ja, genau. Man muss es aber auch, du kannst es auch in Theorie lernen und dann aber nicht machen.
Ja, na klar. Also vieles, ich habe ja einen Bekannten gehabt früher, der gesagt hat, wenn ihm Leute dumm gekommen sind, dass er in seinem Leben mehr vergessen hätte, als das Gegenüber jemals lernen wird. vieles Wissen wenden wir auch tatsächlich gar nicht an und das kommt leider auch im Beruf relativ häufig vor.
Ja, ich würde es auch eher an Fähigkeit, dass man Fähigkeiten lernt und nicht unbedingt Wissen. Weil Handwerk ist für mich eine Fähigkeit, die ich lernen kann. Mhm. Das inkludiert für mich dann auch das tatsächliche Tun. Mhm. Das Wissen über Handwerk heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich es richtig tun kann.
Ja und nein, ne? Oder? Also wenn ich jetzt an Sprachenlernen denke,
ja,
dann lerne ich ja die Basissachen von der Sprache, das sind die Vokabeln und die Grammatik.
Ja.
Und durch das Anwenden professionalisiere ich das, werde ich im Können besser.
Ja, genau, das überlappt sich halt sehr stark.
Ja, genau. Und das gilt natürlich für alle anderen Fähigkeiten auch, letzten Endes.
Ja.
Ich muss ein Basiswissen haben, von dem ausgehend kann ich mich dann damit auseinandersetzen, wie ich es anwende.
Ja.
Genau. Autofahren lernen und nie Autofahren ist zum Beispiel auch doof.
Ja, dann verlernt man es wieder, wirklich.
Ja, ich glaube, dass man sich an vieles erinnert, aber man wird vielleicht unsicher in der Anwendung.
Mhm. Ja, ja.
Genau.
Ja, was möchtest du denn lernen?
Also ganz unspektakulär, ich möchte Videoschnitt unter Linux lernen. Also ich hab gar keine künstlerische Ader, das habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach erwähnt. Ich habe auch keine handwerkliche Ader. Und meine Frau hat ja eine Hundeschule und dafür machen wir manchmal Videos und ich möchte einfach lernen, die gut schneiden zu können unter Linux, die auch mit Untertiteln zu versehen oder die auch mit bestimmten Ton zu versehen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von und ich würde da gerne das mal lernen, aber Kurse dazu zu finden, also mir das auch von anderen beibringen zu lassen, da finde ich leider nichts.
Ich meine, das eine ist ja das reine Videoschnitt. Hm? Da gibt es ja ein paar Tools, wie, keine Ahnung, OpenShot oder sowas.
Ja.
Aber das eine ist ja auch, dass das gut aussieht, die Aufnahme davon, dass dann was Schönes bei rumkommt.
Genau.
Zählt das für dich da jetzt mit rein oder nicht?
Ja. Es ist nicht nur das Lernen des Tools.
Ja,
oder
genau.
Oder eines Tools. Es ist schon ein bisschen mehr.
Ja, genau. Deswegen würde ich, also eigentlich ist das mehr als Videoschnitt, sondern halt auch tatsächlich Video.
Videobearbeitung.
Videobearbeitung, genau. Videoaufnahmebearbeitung.
Ja.
Mit drin.
Genau. Also nicht das Video aufnehmen, darum geht es nicht. Es geht wirklich um die Nachbearbeitung von Videos.
Ja, ich meine jetzt aber, das gehört ja auch irgendwie dann doch stark zusammen, weil das muss ja auch gut aussehen, gut aufgenommen sein.
Ja, aber wenn ich eine Videoaufnahme von meiner Frau bekomme und die selber nachbearbeite, dann habe ich auf die Aufnahme wenig Einfluss.
Das ist korrekt.
Ja, und wir haben ja schon relativ viel Videomaterial, was wir verwenden könnten.
Ja.
Wo wir jetzt im Nachhinein nichts mehr an der Aufnahme ändern können.
Ja, aber was hindert dich da jetzt, das auszuprobieren und zu lernen, oder?
Ich finde einfach keinen Einstieg und ich lerne halt wie andere nicht, ich lerne nicht durch Videos.
Was bei Videoschnitt irgendwo unpraktisch ist.
Ja, genau. Ich lerne eigentlich dadurch, dass Leute mir erklären, wie das geht. Aber wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt.
Ja.
Ich bin eher der Lerntyp, lernen durch Bücher und lernen durch Kurse. Ja. Und wohingegen andere Leute halt sehr, sehr gut durch Videos und durch Tutorials lernen.
Ja. Ich habe früher ja, Videoschnittkram gemacht unter Windows.
Unter Windows, ja.
Ja. Da hatte ich dann aber halt auch Videokurse angeguckt.
Mhm.
Und dann war auch Animation und so ein Kram mit bei.
Mhm.
Ist schon spannend, was man machen kann.
Ja. Also ich habe ja konkrete Anforderungen, eben Sachen für die Hundeschule vorzubereiten. Und mich würde dann interessieren, von jemandem, der das kann, zu hören, was da die richtigen Tools sind, welche man da verwenden kann und wie man da am geschicktesten mit umgeht, worauf man achten muss. Und dann in Konsequenz, das hast du gerade gesagt, darüber nachzudenken, was muss ich beachten, wenn ich zukünftig Videos aufnehme.
Mhm. Ja, ja. Ja, das macht mehr Sinn.
Ja, genau.
Ja, dann.
Dann du.
Hörerauftrag.
Dann du.
Nein, Hörerauftrag.
Ja, genau. Ach so, ja.
Dirk Videoschnitt beibringen.
Genau, gerne in einer Videosession. Nein, also gerne auch wieder virtueller Konferenz oder so, das können wir gerne machen. Aber ich würde mir das gerne erklären lassen. Ich möchte gerne Zwischenfragen stellen können.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, mein Hauptpunkt, den ich habe, weshalb ich durch Videotutorials so schlecht lerne.
Ja.
Neben einem Aufmerksamkeitsdefizit, was ich habe, weil die Leute meist so langsam reden, dass es mir langweilig. Aber das ist ein anderes Thema. Das
kommt einfach schnell an.
Ja. Aber wie gesagt, ich habe es alles mögliche versucht. Das ist nicht meine Methode zu lernen. Ich komm da nicht gut mit zurecht.
Ja. Dann mache ich mal einen Punkt weiter. Mhm. Und zwar, was mir bei Vorträgen, Blogposts oder sonst was immer fehlt, ist einfache Skizzen, Zeichnungen zu machen.
Mhm.
Ich nenne das jetzt mal simples Zeichnen von Personen quasi. Mhm. Oder so strichmännchenmäßig.
Mhm.
Und dass man da auch ein bisschen erkennen kann, okay, was tut er oder sonst was.
Mhm.
Weil man das dann so schön in Vorträgen und Blogs mit reinpacken kann, in einem eigenen Stil vielleicht noch. Es muss jetzt nicht super komplex sein, es muss auch nicht super schön aussehen, aber es sollte halbwegs locker aussehen. Sketchnoting geht halt in diese Richtung.
Mhm.
Und dazu gibt es eigentlich auch ganz viel Content, den man machen kann. Und da lässt sich eigentlich schon was machen, damit das irgendwie, also dieses Sketchnoting-Stil halt.
Mhm.
Weil Sketchnoting selbst ist ja ein Sketch von einem Note machen.
Ja.
Oder die Notiz ist ein Sketch, so.
Mhm.
Und das dann halt zu adaptieren und das auch an anderen Stellen zu nutzen.
Interessieren dich da besonders die Techniken, wie du da sinnvoll zum Ziel kommst oder wie man mit wenigen Strichen vielleicht zu einer aussagekräftigen Grafik kommt? Oder?
Ja, einfach nur, damit das so ein bisschen auflockender ist, wenn statt nur rein Text zu machen, sondern dass man da auch eben ein paar Grafiken dazu hat.
Ja. Ich habe vor Jahren mal einen Vortrag gesehen auf irgendeiner Open-Source-Veranstaltung, wo der Vortragende alles gemalt hat, alle Folien gemalt hat und einfach nur eingescannt hat. Und dann gar kein PowerPoint, gar kein LaTeX, kein anderes Ding, sondern einfach nur durch Skizzen durchgescrollt ist.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten das hier auch mal als Tooltip, ein TED-Talk, wenn man eine interessante Präsentation machen will, soll man hässliche Sketches benutzen.
Ja.
Weil das halt vom Einerlei abhebt.
Genau. Weil ich neige dazu, zu viel Text offen Dinge zu haben. Du auch.
Hm.
Und das würde ich gerne so ein bisschen ändern. Ich habe tatsächlich auch mal ein Buch geschenkt bekommen zum Sketchnoting. Habe ich aber irgendwie, liegt da schon seit 3 Jahren oder so. Oder 5 Jahren, keine Ahnung. Muss ich eigentlich mal wieder angehen. Ich hatte jetzt aber vor einer Woche noch den Fall gehabt, dass ich auf einem Meetup war in Dortmund und da war ein Vortrag zu Sketchnoting, so die Basics zu Sketchnoting. Und dann, wenn man so ein bisschen die Techniken lernt, wie man sich das vorstellen soll, zu hier ist ein Textfeld quasi oder eine Überschrift, einem schönen Kasten mit einer kleinen Schattierung und halt so ein paar Symbole wie eine Brille, eine Lupe oder irgendwie was anderes.
Mhm.
Und die kannst halt nach und nach schon so ein bisschen lernen. Und das war halt nur so ein 1-Stunden-Talk oder 45 Minuten oder sowas. Mhm. Und da hat man gemerkt, wenn man sich einmal die Zeit nimmt und das mal erklärt bekommt, dann ist das eigentlich relativ einfach.
Ja. Wäre für mich so ein Klassiker, was man auch gut an der VHS oder hier in einer Mikroclubschule in der Schweiz mal lernen könnte, ne? Also wo man so, weiß ich nicht, 4-5 Abende hintereinander macht.
Ja.
Wäre eigentlich super cool.
Mhm. Ja. Ja, die Dame, die das gemacht hat, die macht das auch als, bietet das auch als Schulung an, als Online-Schulung quasi, mhm. was man sich buchen kann. War auf jeden Fall eine gute Werbung dafür.
Ja, ich finde das sowieso klasse. Ich würde auch gerne mal wieder einen Vortrag halten, komplett ohne Folien, einfach, dass ich mich an eine Tafel stelle oder an ein Whiteboard stelle und da dann halt, oder an einen Flipchart und da dann Sachen machen oder mit einer Pinnwand Sachen mache. Mhm. Und das geben die Konferenzen heute so gut wie gar nicht her.
Ja.
Ich habe bei meinem Talk auf der Frostcon gemerkt, dass die Kamera schon Schwierigkeiten damit hatte, mich einzufangen, weil ich nicht starr am Platz gestanden
habe. Ich dachte, weil du zu breit bist.
Ja, genau, ich passe einfach nicht ins Bild.
Zu groß, danke, zu groß. Du bist lang. Ja auch groß.
Zu lang.
Also lang.
Lang, genau. Nein, aber solche Sachen, ich glaube, so Medienwechsel wird mal wirklich Vortragenden gut tun, statt Death by PowerPoint und immer mehr Folien.
Ja. Ja, ich meine, effektiv geht ja Storytelling da ja noch. Fließender Übergang ins Storytelling, ne?
Mhm, genau.
Aber ich weiß noch, vor einem oder zwei Jahren auf der Frostcon habe ich irgendeinen Vortrag zu Renovate, dem Bot gehört, den ich ja auch hier kürzlich als Tooltip hatte. Es ist sehr langweilig, wenn du dann einfach nur die Funktion runterratterst.
Ja.
Was halt einmal war.
Ja. Also ich glaube, das müssen wir Techies uns generell abgucken. Also so, wir sind zu sehr durchs Business geschädigt, dass wir alle Informationen auf die Folien bringen wollen. Das braucht es eigentlich gar nicht. Ich habe mal vor Jahren einen Vortrag gehalten über von der Idee zum Fachbuch und das habe ich komplett nur mit Bildern gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert und ich habe dann halt ein zusätzliches Handout gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist der eigentliche Weg der Wahrheit, aber das ist halt dann auch doppelte Arbeit, leider.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall geht da in Richtung Vorträge schöner, besser, hübscher gestalten. Vorträge wie Blogposts, weil meistens fehlt mir aber auch die Idee. Also das eine ist die technische Umsetzung, im Sinne von, ich weiß, wie ich das, was ich da haben möchte und das dann auch hinter zu malen. Aber der Punkt davor ist eigentlich halt noch, ich weiß gar nicht genau, was ich da haben möchte.
Ja.
Und da ist dann wieder die Kreativität, die dann irgendwie, und ich glaube, das kann man schon in einem gewissen Rahmen lernen.
Mhm, glaube ich auch.
Aber ich glaube, ich und du auch haben da ein bisschen Angst vor.
Ja. Nein, ich glaube, wir müssen uns einfach von den Lehrern zeigen lassen, worauf sie achten, wenn sie sowas machen.
Ja.
Einfach zu sagen, woran sie festmachen, dass eine bestimmte Grafik gerade passend ist.
Ja.
Das sind auch Skills, die man lernen kann. Man muss halt nur wissen, wo man anfassen muss.
Ja.
Ich glaube, dass das schon gut geht.
Mhm.
Genau.
Gut, so viel zu dem Punkt.
Ja, ich würde gerne, ich habe ja schon mal einen wahren Effizienzwahn gehabt und habe mich sehr mit Zeitverwaltung und mit Selbstmanagement auseinandergesetzt, aber ich würde da trotzdem gerne weitere Methoden lernen. Ich würde gerne weiter an mir arbeiten und ich würde gerne weitere Tools meinem persönlichen Werkzeugkasten hinzufügen, um dann halt die richtigen Werkzeuge jeweils auswählen zu können, angepasst auf Situationen.
Ich auch.
Ich hab ein für die nächste Folge, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon angekündigt, werde ich nochmal was zu Timeblocking erzählen. Und da würde ich gerne eine neue Methode ausprobieren, die mir in den Sinn gekommen ist. Und ich glaube, wir können einfach besser werden in dem, was wir tun. Und da würde ich gerne mehr drüber lernen. Also deswegen lese ich auch relativ viel. Das ist ja einer der Gründe, weshalb ich sehr viel lese.
Ja. Ja, ich glaube, irgendwie das Lesen ist schön und gut, aber das Anwenden, es fehlt dann häufig irgendwie.
Ja, aber das Anwenden, du kannst ja nur was anwenden, von dem du weißt, dass es existiert. Also musst du ja erstmal wissen, dass es existiert und dann situationsgerecht eben das anwenden zu können.
Ja, yeah, genau, aber teilweise steht da so viel drin, dann vergisst man die Hälfte wieder und dann macht man irgendwie nichts davon.
Ja.
Weil ich habe auch ganz viele Sachen zur Fokussierung gelesen und das ist halt eigentlich auch ein Thema, was ich noch, das heißt lernen. Ich weiß die Theorie, aber ich muss es dann tatsächlich lernen, umzusetzen.
Mhm.
Fokussierter zu arbeiten, ohne Ableckungen.
Ja.
Und dass es mir einfach fällt und nicht anstrengend ist.
Ja. Daher hat mir, da hat mir Time-Blocking halt auch geholfen. Mehr dazu in unserer nächsten Sendung. Nein,
Spoiler.
Nee, da hat mir das halt auch geholfen. Ich tue mich da zum Teil auch schwer. Vor allem, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, lasse ich mich halt sehr leicht ablenken. Im Office, ja. Im Office lasse ich mich weniger ablenken, wenn andere, ja. Wenn andere um mich rum sind.
Ja, nee, das, ich will trotzdem keine Leute um mich herum.
Ich finde das schön, auch mal quatschen zu können.
Ja, das schon. Aber das war ja das Thema von vor zwei.
Ja, genau. Wir werden jetzt, wir haben jetzt so viel schon gemacht, wir werden jetzt immer öfter selbstreferenziell, aber ich glaube, das gehört dazu.
Genau, und hinterher machen wir AI-generierte Folgen, wo wir einfach noch rückreferenzieren auf alte Folgen.
Genau, nur noch Hyperlinks. Genau.
Gut.
Gut.
Dann mal mein Punkt, mein nächster Punkt. Und zwar der Thema Ernährung ist generell, glaube ich, wichtig für sehr, sehr viele Leute. Mhm. Nämlich besser zu verstehen, was ist gesund, was ist ungesund. Nicht auf Teufel komm raus, aber halt generelle ausgewogene Ernährung. Weil die absoluten Grundlagen kenne ich, aber jetzt so richtig sicher wiederholen könnte ich die jetzt nicht. Mhm. Und dass man dann halt auch einen Kochplan mehr oder weniger im Kopf zumindest hat. So von wegen so, okay, wenn ich das und das esse oder sowas, also auch im Hinblick auf wie viele Kohlenhydrate, wie viel Fette, welche Fette oder sonst was, dass ich das besser weiß, verstehe und auch, wie das zusammenhängt im Sinne vom Sport,
ja.
Was Proteine zum Beispiel angeht, aber es sollte, müssen ja auch Kohlenhydrate sein, wenn man mehr Ausdauersport macht. Mhm. Wie das alles genau zusammenhängt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Und das macht dann doch deutlich einen Unterschied danach aus, wie gut man sich dann fühlt. Was als eines der Aspekte natürlich, wenn man sich gut und gesund ernährt, ohne jetzt natürlich auf irgendwas zu verzichten, was man gerne hat.
Da bin ich zwiegespalten. Also zum Wohlfühlen kann auch beitragen, dass man sich total ungesund ernährt.
Korrekt.
Aber langfristig ist das halt keine gute Idee, das zu tun. Was ich dramatisch und schwierig finde, ist zu sagen, ich ernähre mich nur noch gesund, ich lasse den Genuss komplett außen vor.
Korrekt.
Also Leben hat natürlich auch was mit Genuss zu tun, in Maßen. Also jetzt nicht nur Pommes essen, sondern mal Pommes essen ist gar kein Problem.
Genau.
Und was ich bei den Ernährungsmethoden dramatisch finde, ist, dass alle Nase lang eine neue Methode gehypt wird und durchs Dorf getrieben wird.
Was meinst du?
Es war eine ganze Zeit lang so, dass Paleo-Ernährung das Nonplusultra war, also fleischreich und kohlenhydratarm. Im Moment ist es so, dass proteinreiche Ernährung das Nonplusultra ist und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo genau in der Mitte.
Genau, und das will ich halt genau verstehen, wie das so zusammenhängt. Mhm. Ich hatte auch ein Buch angefangen zu lesen, aber dann auch wieder aufgehört irgendwie. Das muss ich mal noch wieder anfangen.
Ja.
Um dazu, hängt auch sehr stark davon ab, wie viel Sport macht man oder sonst was, weil wenn du dann zu viel Sport machst, so wie ich irgendwie, und dann zu wenig Proteine hast, dann baut der wieder irgendwie Muskeln ab, um die Muskeln aufzubauen und so weiter. Und da muss man dann natürlich dann die Stellschrauben wissen dann halt auch. Mhm. Für die allgemeine Ernährung und dann kannst du immer noch ein Eis essen oder Schokolade oder sonst was.
Genau.
Hauptsache, die Hauptmahlzeiten sind gesunde, ausgewogen, gesund.
Genau. Zu viel Sport ist auch ungesund.
Ja.
Wirkt sich halt auch auf Muskeln und Gelenke aus, muss man ja auch sagen. Ich glaube, das Maß zu finden ist super schwer heutzutage.
Genau. Also, und da das halt zu verstehen ist erstmal das Wichtigste.
Ja,
und dann kann man noch gucken, wie man das dann so aufbaut, dass, wie es so einpasst dann halt auch.
Ja, genau. Genau, und dass man auch mal ein Cheating-Day sich erlauben darf, aber dass man dann auf der anderen Seite dann auch guckt, dass man sich in Summe gesund ernährt.
Ja, ja, ich würde zum Beispiel gar nicht Cheating-Day nennen, weil es ja den Eindruck erweckt, dass man dann den sonst nie das machen darf, außer an einem bestimmten Tag. Aber halt ein normal, dass man sich idealerweise ernährt man sich gesund grundsätzlich und hat trotzdem, man kann sich ja gesund und genussreich ernähren.
Das Wort gesund beinhaltet ja, dass es Ausnahmen gibt. Grundsätzlich beinhaltet ja, dass es Ausnahmen gibt.
Ja.
Ist ja in der Wortbedeutung schon enthalten, genau.
Ja.
Also, ja, aber wie gesagt, es muss halt zusammenpassen. Und, genau. Man muss sich auch Sachen nicht schönreden, wenn sie einem nicht schmecken, muss man sie auch nicht essen. Muss man sozusagen, auch wenn sie vielleicht gesund sind. Also ich weiß, dass Avocados zum Beispiel sehr proteinreich sind und sehr, sehr, sehr gut sind. Wenn Leute Avocados nicht mögen, müssen sie sich die auch nicht unbedingt reinprügeln. Da gibt es Alternativen. Das will ich damit sagen.
Aber Avocados sind geil.
Ich mag die auch gerne. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass hochindustrialisierte Lebensmittel einfach schlecht sind.
Ja, man sagt ja immer hoch.
High-processed,
ja, genau. Hochverarbeitete, genau. Ja. Dass das nicht gut ist.
Ja. Und viel Zucker ist eben auch doof.
Ja.
Genau. Man kann sich an sowas schon, an solchen Basisgrundregeln schon relativ gut vorwärts bewegen.
Genau. Und dann kommt es ja nochmal ein Unterschied. Ist das jetzt, was für ein Zucker ist das? Mhm. Fruchtzucker ist ja nochmal was anderes. Und da hört es dann wieder bei mir auf, wo ich dann nicht weiß, okay, weil wenn ich die ganze Zeit von Äpfeln und Bananen ernährst, ist es halt auch zu viel Zucker.
Gut. Auch nicht gut, genau.
Genau. Und da hört es dann schnell auf und weiß dann halt nicht, okay, was ist das?
Losgelöst davon, dass ständig Äpfel und Bananen auch irgendwann langweilig ist, aber das.
Das auch, aber das ist dann.
Ja, aber ich verstehe dich gut. Also diese Zusammenhänge würde ich auch gerne verstehen. Also es gibt ja bestimmte Ernährungsformen, die bestimmte Krankheiten auch fördern, sag ich mal, oder Krankheitsformen fördern. Und das zu wissen, ist, glaube ich, ganz gut.
Ja. Ja, ich meine, ich trinke ja zum Beispiel immer nur Wasser, zu Hause zumindest, also zu Hause beziehungsweise im Büro, Wasser beziehungsweise Mineralwasser, also Sprudelwasser. Und außerhalb trinke ich aber schon mal Cola oder sonst was. Aber halt außerhalb nicht, in der Regel nicht zu Hause. Ja. Und das ist für mich dann halt die Abwägung zwischen trotzdem mal was Süßes, aber trotzdem sonst in der Regel halt Wasser.
Aber es ist ein ganz gutes Beispiel. Es gibt genügend Leute, die sagen, dass Kohlensäure gar nicht so gut ist für uns. Ich trinke aber auch kohlensäurehaltiges Wasser.
Ja.
Ja, also ich trinke zu Hause, ich trinke auch überwiegend Wasser und Kaffee.
Ja, ich halt auch keinen Kaffee. Ne?
Ja, genau. Aber ich trinke halt auch Kaffee, weil ich gerne Kaffee trinke. Ja, aber ich trinke auch Mineralwasser mit Kohlensäure. Also deswegen, das meinte ich mit päpstlicher sein als der Papst.
Mhm.
Aber ich habe meinen Kaffeekonsum zum Beispiel eingeschränkt. Oder zu sagen, ich ernähre mich fleischarm, aber ich ernähre mich nicht fleischlos.
Ja.
Genau. Wenn ich mich mit meinem früheren Ich vergleiche.
Ja. Ja, ich meine, ich hatte halt neulich nochmal so einen Bluttest gemacht und dann hat mich mein Arzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass meine Cholesterinwerte zu hoch sind, was aber genetisch bedingt ist. Das haben alle in der Familie. Und dann wurde mir auch zweimal gesagt, vorletztes Mal auch, und da war das dann halt die medizinische Fachangestellte, die keine Ahnung hatte, wer ich bin, effektiv. Mhm. Und so, ja, sie müssen sich ein bisschen mehr bewegen und bla bla, und dann geht das schon. Und ich dachte, das ist so noch mehr Marathons.
Ja.
So.
Ja, das finde ich auch immer schwierig, so Abstand von Leuten halten, die Patentrezepte haben. Ich glaube, das ist generell ein guter Rat.
Ja, genau. Gut, so viel dazu.
Ja, was mich persönlich noch interessieren würde, auch wenn ich das jetzt beruflich gerade nicht brauche, aber mich interessiert Lean Management, halt die Prinzipien, die dahinter sind, hinter Lean Management, die würde ich gerne noch lernen, um so mein, sag ich mal, darf man sagen, Leadership-Portfolio noch zu ergänzen. Ich brauche es auf der Arbeit nicht, aber ich glaube, es ist gut, auch diesen Werkzeugkasten noch zu füllen, auch wenn ich es gerade aktuell nicht brauche.
Also ich meine, Lean Management effektiv ja auch nur schlankes Management.
Ja, aber es gibt da Methoden im Lean Management, die man gut anwenden kann. Und also man benutzt ja Sachen nie hundertprozentig so, wie sie gedacht sind. Unsere Firma benutzt bei den agilen Prinzipien das Safe Framework, also das Scaled Agile Framework, und es benutzt es nicht so, wie es aus dem Buch kommt, sondern auch angepasst. Aber um das anpassen zu können, musst du halt die Methoden und die Rollen kennen. Und mich würde Lean Management interessiert mich noch. Und auch wenn ich das im Beruf nicht brauchen kann momentan, würde ich mir trotzdem das Wissen privat aneignen. Einfach, weil ich das möchte.
Ja. Hm? Ist abgelehnt. Ich tanze nur.
Gestrichen!
Genau, dann mache ich mal weiter. Ich merke immer mal wieder, dass es mir fehlt, eine richtige Programmiersprache zu haben, die ich kann. Mhm. Ich muss jetzt kein Experte darin sein, aber ich will schon halbwegs ordentlich was programmieren können, ohne dass die Mental Load quasi zu hoch ist. Mhm. Also, ich möchte mal was Kleines schreiben, also schreibe ich jetzt mal was. Das ist bei mir noch am ehesten Python, aber auch nicht super gut. Also klar, ich kriege da ein paar Skripte und so zustande, aber ich habe so keine Programmiersprache, wo ich mich sagen würde, da fühle ich mich jetzt heimisch, um die Sachen, die ich habe, es muss nichts Riesiges sein, schnell aber lösen zu können. Weil mir ist noch teilweise die Hürde da so von wegen so, naja, eigentlich müsste ich jetzt was schreiben, es ist aber ein bisschen zu hoch.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass ich mir Sachen auch zum Teil unnötig schwer mache, weil ich eigentlich klassischer Sysadmin, eigentlich eher Skripter bin, als dass ich Programmierer bin.
Ja.
Und ich kann keine Programmiersprache so richtig gut, weil ich halt so tief gar nicht eintauche. Und manchmal denke ich mir, dass es cool wäre, mal eben so aus der Hüfte geschossen irgendwas zu programmieren, also abseits vom Skripten, um so Sachen umzusetzen. Das geht mir ganz genauso. Würdest du dich lenken lassen bei der Wahl der Programmiersprache von dem, was du auch beruflich einsetzen kannst, oder würdest du einfach nur für Spaß irgendwas lernen wollen?
Nee, schon was, wo ich es praktisch einsetzen kann.
Ja, da gibt es ja eigentlich nur eine.
Perl.
Nee, Go. Go.
Das kommt auf eine, wie du fragst.
Ja, ich sag ja, da gibt es ja nur eine.
Weil es kann ja auch sein, mehr Frontend-Sachen zu machen, eine Webanwendung zu machen oder sonst was. Und da sieht es dann wieder anders aus. Und da muss ja wieder so ein bisschen JavaScript oder sonst was
können. Du bist kein Frontend-Typ. So. Nein, aber hast du dir schon überlegt, was das wäre? Also ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn es kompilierte Sprachen sind, gibt es momentan, glaube ich, nichts, was an Go oder Rust vorbeigeht.
Ja.
Das wären so die beiden Sprachen, die mir in den Sinn kommen würden.
Ja.
Geskriptet, ja, ist, glaube ich, Python mittlerweile relativ gesetzt, mit allen Schwächen, die Python auch hat.
Ja.
Ich fände R noch ganz interessant. Also diese Programmiersprache, die für statistische Auswertungen verwendet werden kann.
Mhm.
Ja, aber eigentlich wäre es ja Go oder Rust, oder nicht?
Ja, bei mir halt eher Go bzw. Python. Das sind ja auch überlappend, aber nicht unbedingt genau die gleichen Use Cases. Rust ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu hardware-nah. Aber ehrlich gesagt, kenne ich mich da auch zu wenig aus mit.
Ja.
Aber Rust ist für mich mehr die C-Alternative. Und Go ist ja irgendwo ein bisschen dazwischen.
Ja, also ich würde auch irgendwas zwischen also ich würde persönlich eher zu Go tendieren, gerade wenn man so in der Cloud Native unterwegs ist, wäre es, glaube ich, an eher Go.
Genau, weil das ist dann auch manchmal so, wenn du irgendwelche Tools findest, wo du denkst, okay, da fehlt noch irgendwie was oder da willst du noch was ergänzen, dass du dann schnell den Code lesen kannst und verstehst, halbwegs. Und auch ohne Wipe-Coding.
Genau, dann brauchst du ja einen Wipe-Cleaning-Engineer noch hinterher.
Genau. So, die Reinigungskraft, oder wie nennt man das dann?
Ja, genau, die Reinigungskraft.
Genau, aber das wäre so ein Punkt, wo ich das würde ich halt als halbwegs ordentlich nennen. Halbwegs ordentlich kennen. Und ja, eher Python und oder Go.
Ja. Wie würdest du das angehen?
Das Problem ist, ich bräuchte ein Projekt.
Genau, genau darauf möchte ich raus. Exakt.
Und jetzt gerade hätte ich sogar ein paar Ideen, die ich umsetzen könnte.
Ja.
Oder ein paar Ideen. So. Aber dafür müsste ich, das heißt, jetzt wäre es mir, glaube ich, würde mir einfacher fallen, was zu lernen und zu machen, weil ich einen direkten Praxiseinstieg habe. Weil wir hatten, glaube ich, schon vor 3 Jahren oder so mal gesprochen, dass wir Go lernen wollen.
Ich auch.
Und ich habe es noch nicht getan.
Ich auch nicht.
Deswegen, wir können viel erzählen. Also die Folge ist jetzt die zum erinnert uns daran mal in einem Jahr.
Ja.
Oder auch nicht. Vielleicht verschwindet diese Folge irgendwann wieder.
Genau, wir schwärzen das einfach aus. Wir machen so einen Piep unten drunter.
Genau, für so eine halbe Stunde.
Genau.
Aber ja, genau, deswegen, ich hätte jetzt schon eine Idee. Und wahrscheinlich würde ich sogar per Wipe-Coding anfangen, einfach nur einen Start zu haben, um dann das Hands-on besser zu lernen.
Ja, also ich lerne Programmiersprachen auch dadurch, dass ich konkrete Anwendungsfälle hätte, um die umsetzen zu können. Merke aber auch, dass ich bestimmte Ecken der Programmiersprachen über den Weg natürlich überhaupt nicht erreiche. Ja. Das heißt, ich lerne dann die Programmiersprache trotzdem unvollständig.
Ja.
Weil ich eigentlich nur lerne, mein Problem in dieser Programmiersprache umzusetzen. Deswegen die Frage, ob es da auch einen geschickteren Weg gibt, daran zu gehen.
Keine Ahnung.
Gut, wie immer, ahnungslos.
Genau. Ja, so viel dazu.
Gut. Also ich möchte gerne zu Hause auf eine immutable Desktop umstellen. Das werden wir bestimmt auch nochmal als Thema machen. Und ich habe mir da Bluefin ausgeguckt, weil jemand bei uns aus der Community, der Stöps, und auch schon relativ viel gemacht habe. Ich habe mir die Distro angeguckt, ich teste die auch, habe die auf einem Notebook, was ich nicht so häufig brauche, auch schon installiert und ich finde die Idee einfach super und möchte mein Hauptgerät und mein Notebook gerne darauf umstellen.
Warum?
Weil ich kann, zum einen.
Okay,
valide. Weil zum anderen, ich bin ja auf dem Desktop irgendwie Distro-Hopper, mich langweilen Desktop-Systeme irgendwann.
Ja.
Vielleicht auch, weil ich nie so tief in den Desktop eintauche, dass ich wirklich irgendwo festgefahren bin, weil ich den Desktop eigentlich nur benutze, um irgendwelche Anwendungen zu starten. Ja. Also ich habe hab relativ lange GNOME benutzt, momentan bin ich bei KDE, aber ich konfiguriere an KDE nichts rum.
Ja.
Ja, also ich, außer wenn ich mal was brauche, dass ich was umstellen muss, eine Standardanwendung umstellen muss oder so, dann schon, aber ich konfiguriere da nicht rum, von daher fällt mir der Umstieg immer relativ leicht. Und ich halte die Idee eines Immutable Desktops für die beste Idee für einen Desktop.
Ja, das erzählst du uns dann in einer separaten Folge.
Ja, nur so viel dazu. Der komplette Betriebssystemkern ist halt nicht beschreibbar. Das heißt, man kann ihn einfach austauschen. Und wenn man Update fehlsteht, kann man einfach auf den alten Stand zurückwechseln.
Ja, das finde ich spannend.
Ja.
Das ist ja auch quasi dieser Ansatz von Ubuntu Core Snap.
Genau, das ist auch eine Immutable Distro, genau. Aber Bluefin überzeugt mich mehr. Das ist halt stärker auf, wirkt durchdachter. Ich habe mir das angeguckt, es wirkt durchdachter und lassen wahrscheinlich alle Use Cases, die ich brauche, da relativ gut mit abdecken. Ich habe noch zwei Sachen, die ich selber umsetzen muss in virtuelle Maschinen und ich brauche einen Citrix Workplace Client. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Eine Idee wäre, das mit DistroBox zu machen. Dazu erzähle ich gleich noch was. Aber das wäre jetzt das, was ich gerne lernen möchte. Und wenn ich das gelernt habe, wird ein Jahr später wahrscheinlich wieder die andere Sau durchs Dorf getrieben. Dann wird's wieder. Also auf den Desktops bin ich wirklich sehr, 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 sehr wechselwillig.
Ja. Ja, mir ist mittlerweile der Desktop ziemlich egal.
Genau.
Ich kann vieles nutzen effektiv. Außer Windows. Das möchte ich nicht.
Ich habe ja auch die Meinung vertreten, das verstehe ich aus. Ich meine, wir sind Profis, wir können mit jedem Desktop mit jedem Betriebssystem unsere Arbeit machen. Und es gibt halt Betriebssysteme, mit denen es leichter fällt und Betriebssysteme, mit denen es nicht so leicht fällt. Aber unsere Arbeitsergebnisse bringen wir mit jedem System.
Ja. Im Endeffekt hast du ja meistens ein Terminal, einen Windows, einen Browser.
Ja.
Das war's.
Genau, wenn du viel programmierst, brauchst du halt noch gute Möglichkeit, kompilieren zu können, möglichst.
Genau, aber das ist ja mit Windows Subsystem von Linux kein Problem mehr so wirklich. Ja, genauso wie unter Mac oder Linux.
Ja, wobei ich gehört habe, dass es bei besonderen Anfällen sehr viel parallele Geschichten, dass da Compile-Zeiten von 14 Minuten auftreten, wo es auf dem nativen Desktop 3 Minuten dauert. Also da spielt dann Zeit vielleicht dann doch noch eine
Rolle.
Und das muss man sich für den Einzelfall wirklich angucken.
Ja, genau. Gut.
Genau.
Ich habe sonst keine weiteren Punkte erstmal noch, aber du hast noch einen.
Ich habe genau noch einen. Ich würde gerne Typst oder Typst lernen. Typst ist eine Satzsprache, die so zwischen Markdown und LaTeX ist. Also die ein bisschen mehr kann als Markdown und ein bisschen weniger kann als LaTeX. Und die so einfach aussieht, dass man sie schnell lernen kann und dass man schnell gute Resultate damit erreichen kann und die halt den ganzen Overhead, den man mit LaTeX hat, nicht mehr hat.
Ich habe noch nie davon gehört.
Echt nicht?
Nee.
Gibt's
TYPST?
Gibt es auch in Open Source Communities und auf Veranstaltungen ab und zu mal Vorträge darüber? So eine der neuen Hype-Säue, die durchs Open-Source-Dorf getrieben wird. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich finde die Idee ganz prima.
Ja, ich finde manchmal Markdown auch, kann ja nicht so viel. Und weil wenn, ich habe das jetzt mal aufgemacht, also typest.app/play und da kann man das ein bisschen angucken. Weil man kann auch relativ einfach mathematischen Sachen da noch mit eintragen.
Korrekt, man kann auch Folien, also Präsentationen damit machen, beispielsweise. Und man hat nicht so, die Formatierung ist relativ nah an Markdown und nicht so wie bei, bei LaTeX, wo es dann doch noch ein bisschen formalistischer ist letztendlich. Also Beispiel wären für mich so klassische Aufzählungen, wo man halt bei LaTeX drum rumbauen muss, ein Beginn-Itemize und ein End-Itemize und in der Mitte halt mit Backslash-Item die einzelnen Aufzählungszeichen machen. Bei Markdown sind das einfach nur Minuszeichen.
Ja.
Viertel
oder Sternchen.
Viertel gefiert Striche, genau. und dann halt den Aufzählungspunkt dahinter. Und Types ist so eine, Types macht das halt auch mit den Minuszeichen oder Sternchen und ist halt da komplexer, wo man mehr Komplexität auch braucht.
Ja, ich sehe jetzt gerade auch, dass man dann halt im Dokument direkt einen QR-Code generieren kann und darstellen kann.
Ja, genau.
Das ist natürlich cool, wenn du halt andere Funktionen noch nutzen kannst, um Daten, Informationen vielleicht auch aus anderen Strecken, aus anderen Sachen rauszuziehen und dann andersweitig darzustellen.
Von Types, also auf der Webseite Types App, die wir natürlich verlinken werden, da kann man halt den Professional Services machen, da kann man das Ganze online verwenden, aber es gibt bei GitHub einen Container, den man benutzen kann, um einfach störungsfrei das auf dem eigenen System mal auszuprobieren. Ich finde das ganz spannend und möchte mich da einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen.
Ja, das klingt wirklich spannend.
Die Alternative zum Markdown wäre für mich Restructured Text oder ASCII-Doc gewesen oder vielleicht sogar noch schlimmer DocBook, aber da wollte ich mich mit allen dreien nicht auseinandersetzen.
Ja. Ja, ja, diese Custom Building Blocks, das klingt spannend.
Ja.
Bei Typest. Muss ich auch mal angucken.
Ja, ich glaube, der Stöps, der auch Bluefin als erster so eingesetzt hat aus meiner Blase, der macht so einen Teil seiner Folie mittlerweile auch in Typest oder Tippst.
Ah ja.
Genau.
Gut.
Gut, gut.
Dann war es das zu, was wir noch lernen wollen. Also eigentlich wollen wir ganz viel lernen.
Ja,
und überhaupt.
Wir finden ja auch immer wieder neue Sachen, die wir lernen wollen. Und mich würde interessieren, was unsere Hörer lernen wollen noch.
Ja, interessiert mich nicht.
Ja, man kann sich da schon, genauso wie du jetzt dir Types angucken möchtest, man kann ja von dem, was
andere
lernen wollen, durchaus was mitnehmen.
Ja.
Aber ich habe dich auch so verstanden. Genau.
Gut, kommen wir zu den Medientipps.
Ja, ich habe mal wieder einen TED-Talk.
Nein.
Doch. Oh. Der diesmal relativ kurz ist, mit 7,5 Minuten knapp. Der heißt How to Find Laughter Anywhere und da geht es halt darum, dass der Comedian, der den TED-Talk hält, auch erzählt, dass man überall in jeder guten wie auch schlechten Situation noch Humor finden kann und dass er dazu aufruft, nach Humor Ausschau zu halten. Ich sage ja immer, das Leben ist ernst genug, dann kann man auch nebenbei was zum Lachen finden und Leute, die mit mir zusammenarbeiten, merken auch, dass ich relativ häufig auch manchmal sehr schräge Witze mache. Aber die schätzen das sehr und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade heutzutage, wenn mit bei allem Ernst, der momentan in der Welt passiert, dass man trotzdem noch die Möglichkeit findet, über Dinge zu lachen.
Ja.
Und der Talk selber ist auch sehr gut, ist auch sehr kurzweilig, den lohnt sich anzugucken, aber mir ist die Aussage, dass man nach Humor Ausschau halten soll, einfach das Wichtige an diesem Medientipp.
Mhm. Genau. Gut.
Prima.
Viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu diskutieren, oder?
Nö, außer dass ich euch bitten würde, den mal anzugucken. Ich finde den wirklich gut.
Ja. Ich habe ein Buch gelesen.
Wie konnte das denn passieren?
okay, das war gelogen. Ich habe ein Buch gehört.
Ja, okay, dann wird es jetzt schon ein bisschen schlauer. Jetzt verstehe ich das dann auch. Gut.
Und zwar habe ich das Buch gehört, Mama, bitte lern Deutsch, von Autoren selbst auch vorgelesen, nämlich Tassim Durgun. Mhm. Das ist ein TikToker im Wesentlichen. Mhm. Der vor allem halt so migrantische Themen halt abarbeitet, effektiv. Mhm. Aber halt lustig, mehr so als Comedy-mäßig.
Ja.
Mir ist dann über YouTube hier und da mal über den Weg gestoßen. Aber TikTok habe ich selbst nicht, deswegen habe ich von ihm jetzt nicht super viel gesehen, aber der hat immer mal wieder irgendwelche Videos, hatte ich dann halt gesehen, wo er sich über mit seiner Mutter lustig macht.
Mhm.
Und ich habe jedes Mal gemerkt, so, ah, das könnte auch meine Mutter sein.
Ja, ja.
Weil man dann halt so den Hintergrund, dann ist halt ähnlich. Und also der Hintergrund von nicht in Deutschland geboren, wenig Geld, Flüchtlingsstatus und dann in Deutschland aufwachsen. Und das Buch ist halt von ihm, es ist quasi eine Autobiografie von einer kurdisch-deutschen Familie oder einer kurdischen Familie in Deutschland, mhm. wie auch immer. Und er sagt zwar selbst, es ist keine Autobiografie, weil er es komisch findet, weil er halt irgendwie Anfang, Mitte 20 ist.
Mhm.
Und der erzählt halt einige Storys, Anekdoten aus seiner Kindheit, Jugend, Schulzeit und Familienleben dann halt. Mhm. Und ich habe da halt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten auch zu meiner Kindheit so erkannt.
Mhm.
Nicht unbedingt alles, klar, aber halt so Sachen wie, dass die Mutter zu besser Deutsch lernen sollte, das gilt auch bei mir.
Mhm.
Leider zu einer gewissen Art und Weise auch heute noch. Und was ja letztendlich auch Titel des Buches ist. Aber da waren da manchmal so Anekdoten drin. Ich glaube, da wird man als normaler Deutscher in einer normalen finanziell normalen Familie quasi aufwächst, jetzt nicht in total Armut. Hm. Das Thema Kindergeld, glaube ich, kein so großes Thema.
Hm.
Bei anderen schon.
Ja, klar. Hm.
So, dann so, Tag ist gut, wenn Kindergeld ankam oder sowas. Das hatte ich auch damals als Kind gewusst, so, es kommt Kindergeld und das ist gut oder so, weil ansonsten das Geld halt nicht reicht, so in die Richtung.
Ja.
Und solche Anekdoten sind da voll oft drin, wo ich mich immer wieder erkannt habe. Das fand ich halt spannend. Im Endeffekt ist das Buch ein Einblick in das Leben von Migranten,
mhm.
Die auch in Deutschland geboren sind, aber nicht unbedingt von Deutschland akzeptiert werden, auch auf der Ebene, was irgendwelche Formulare und sonst was angeht,
mhm.
Papierkram angeht, kann man lesen.
Ja.
Oder hören oder wie auch immer.
Ich finde das super spannend und ich finde das gut, dass ein Mensch mit einem migrantischen Hintergrund dieses Buch geschrieben hat. Also ich habe viele türkische Bekannte gehabt und ich habe da gelernt, dass der Mann meistens gebrochen Deutsch sprach und die Frau einfach auch nicht mit Deutschen gesprochen hat und deswegen meistens nur noch Türkisch gesprochen hat.
Ja.
Und dass das unterschiedliche Lebenswirklichkeiten waren.
Genau, so ist es bei meinen Eltern effektiv auch.
Ja. Was ich einfach super schade finde und dass die Leute dann einfach nur in ihren Communities bleiben und gar nicht aus den Communities ausbrechen und einfach von dem Land, in dem sie leben, so gut wie gar nichts mitbekommen.
Ja. Genau, also das Problem ist eigentlich auch vielfältiger.
Ja, klar.
Aber ja, würde ich so unterschreiben.
Ja. Gut, also ich werde es in jedem Fall lesen, mich interessiert das.
Ja, ich habe das bei Spotify kann man mittlerweile Hörbücher hören. Da gibt es ein paar Inklusivstunden.
Ja.
Und da habe ich das dann einfach angehört, weil ich es gesehen habe. Ah ja, das kann man sich mal angucken.
Ich bin ja bei der Konkurrenz. Ich bin ja nicht bei Spotify, ich bin ja bei Deezer.
Mhm.
Und bei Deezer gibt es unglaublich viele Hörbücher.
Mhm.
Genau.
Gut.
Prima.
So viel zu meinem Medientipp.
Kommen wir zum ersten Tooltip. Mein erster Tooltip ist DistroBox. DistroBox ist unter anderem Bestandteil von Bluefin, über das wir gerade gesprochen haben. Das ist eine Sammlung von Skripten, mit denen man Container ins Wirtssystem integrieren kann. Und zwar sorgt DistroBox dafür, dass das Home-Verzeichnis in den Container gemountet wird, dass die X11 und Wayland Sockets in den Container publiziert werden und dass man halt auch grafische Anwendungen aus dem Container starten kann und dass die Anwendung, die man in einem Container hat, dass die sich eigentlich völlig wie native Anwendungen anfühlen. Man kann mit DistroBox auch sagen, dass eine bestimmte Anwendung aus einem Container nach außen propagiert wird. Das heißt, selbst wenn der Container nicht gestartet ist und ich rufe die Anwendung auf, dass der Container gestartet wird und dann die Anwendung ausgeführt wird. Also als ob die Anwendung wirklich im Betriebssystem installiert wäre.
Mhm.
Und ich finde die Art und Weise, wie das gemacht wird und die Einfachheit, einfach durch eine durch eine INI-Datei quasi, die Art und Weise, wie man sowas machen kann, finde ich einfach super gelöst. Ich bin alle Jahre mal von einem Software-Tool richtig begeistert und momentan bin ich von DistroBox richtig begeistert. Da ist so viel, sind so viele Ideen drin und so viel Einfachheit drin, dass das echt Spaß macht.
Ja. Klingt spannend.
Ja.
Wenn man es braucht.
Ja, also wenn wir jetzt nochmal, Immutable OS müssen wir jetzt nicht tiefer durch eingehen, aber wenn man zum Beispiel sagt, dass man LaTeX gerne verwendet in der aktuellen Version, dann kann man einen LaTeX-Container mit DistroBox benutzen. Dann mountet man da einfach seinen Hauptfall. Also man geht in den Container rein und man kann alle LaTeX-Tools im eigenen Home-Verzeichnis benutzen. Man braucht keinen LaTeX mehr installiert auf dem Gerät haben.
Ja.
Gleiches gilt natürlich für andere Systeme auch für selbstgebaute Container beispielsweise auch. Aber LaTeX wäre ein Beispiel. Tips gibt es als Container, was man einfach so benutzen kann. Mhm. Da braucht man einfach gar keine weiteren Tools installieren. Und DistroBox arbeitet mit Podman, Docker oder Lilypod zusammen und es macht einfach Spaß. Also ich finde selten so ein gut designtes und so gut integriertes Tool gesehen. Und es ist eigentlich nur eine Sammlung von Skripten. Super.
Ja.
Die Homepage ist natürlich wie bei allen guten Tools einfach scheiße, aber, aber es ist trotzdem ein tolles Tool.
Ja. Okay. Gut. Dann mein Tooltip. Und zwar probiere ich jetzt gerade mal auch so ein bisschen einen Workflow-Unterschied aus. Wir sind ja beides Schreiber.
Ja.
Und ich habe jetzt mal Whisperflow ausprobiert. Und zwar ist Whisperflow effektiv ein modernes Speech-to-Text-Tool mit irgendeinem LLM im Hintergrund. Ja, es gibt auch Whisper von OpenAI, was Open Source ist, was auch Speech-to-Text macht, aber das jetzt ist ein Whisperflow, wo ein E fehlt in Whisper. Und das ist effektiv halt dafür da, damit man, ist halt eine Desktop-Anwendung, das läuft unter Mac und Windows Stand heute und iOS, sodass man halt einfach sein Text einspricht und er passt den Text dann automatisch ein bisschen intelligenter an. Hm. Wenn ich also ein paar Abkürzungen verwende, wie SAST für Static Application Security Testing, dann packt er dann teilweise die Klammern und sowas automatisch da rein, ohne dass ich dass ich sagen muss, Klammer auf, Klammer zu, oder halt auch Anführungsstriche. Erkennt er jetzt nicht immer, ich habe gerade erst damit angefangen. Es ist auch ein bisschen spannend zu sehen, wie anders man dann arbeitet, weil bisher war es halt so, ich lerne halt viel durch runterschreiben, mir Gedanken machen und so weiter. Aber im Endeffekt denkt man ja vieles nach und schreibt es dann runter und dieser Schreibprozess dauert dann halt. Und jetzt habe ich halt Stichpunkte gemacht für einen Artikel, den ich gerade schreibe und diktiere das quasi mit Whisperflow halt in meinen Editor rein und kannst sie auch überall verwenden. Das paste es dann effektiv dann nur da rein, wo auch dein Fokus gerade drauf ist. Und dabei ist es schon ein bisschen komisch, wenn du mit einem Rechner redest, also Monologe hältst. Aber dafür kriegst du halt schnell einen Text-Output raus und kannst damit noch weiterarbeiten.
Ja. Passiert das interaktiv in Echtzeit oder sprichst du rein und drückst dann irgendeine Taste und dann wird das übersetzt in das, was du brauchst?
Ich halte eine Taste gedrückt. Man kann es auch hands-free machen, aber ich habe das dann eine Taste gedrückt, also ein Hotkey gedrückt, spreche ein, lass los und dann wird das ausgegeben.
Ja. Aber erst in dem Moment, wo du wirklich quasi freigibst.
Genau.
Also du siehst nicht das Gesprochene, was du gerade sprichst, auch auf dem Bildschirm.
Korrekt.
Ja, genau.
Was auch Sinn macht, weil das ja ein paar Sachen dann nochmal ändert, hin und nach für den ganzen Kontext.
Ja.
Also, und genau, es funktioniert da klassisch besser als ein klassisches Text-to-Speech, was man sonst so Speech-to-Text, so. Weil es halt nicht nur versucht, irgendwelche Sachen halt weil es halt ein bisschen den Kontext mit betrachtet und dadurch dann halt auch die Intelligenz halt, die so ein LLM halt von sich mitbringt, mit reinbringt. Es ist halt ein kommerzielles Tool, ist auch irgendein Startup mit irgendeinem Funding-Ding. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich dafür Geld reinwerfen möchte. Ich meine, im Endeffekt fiel mir dann so auf, so eigentlich kann man das wahrscheinlich auch relativ einfach selbst bauen.
Ja.
Mit einem lokalen LLM oder sonst was. Klar, du hast ja nicht die User Experience davon, Du kannst halt theoretisch auch noch Wörterbücher hinterlegen, sodass du dann sagst so, also wenn du dann halt reinsprichst, schreib mir eine E-Mail, dass du das dann ersetzt durch schickt eine E-Mail an dirk@tilpot.net, dass du das automatisch ergänzt und du kannst halt quasi Abkürzung verwenden für Textbausteine, die du häufiger verwendest. Oder halt, wenn du eine E-Mail schreibst und da sagst du MFG, dass das automatisch mit freundlichen Grüßen, wenn noch irgendwelche Fragen sind, melden sie sich gerne, bla bla, diese Floskeln an oder sonst was. Wie auch immer man das nutzen möchte. Anderer Stil zu arbeiten. Ich finde es gerade spannend. Ich probiere das noch ein bisschen aus, um dann zu sehen, ob ich das dann auch langfristig nutze.
Ja. Ich habe mich mal auf die Warte, auf die Benachrichtigungsliste setzen lassen für Linux und für Android. Finde das auch ganz spannend. Ich habe auf dem Gerät hier mal SpeechNote ausprobiert. Das benutzt im Hintergrund auch Whisper. Ist auch asynchron. Das heißt, man spricht und dann irgendwann wird da Whisper drüber laufen gelassen, aber damit bin ich nicht warm geworden. Whisper Flow hat ja jetzt eine ganze Reihe an Zusatzfunktionen noch, die Whisper selber nicht hat. Angucken möchte ich mir das in jedem Fall noch. Mich interessiert das sehr.
Ja. Ja, ich meine, ich habe ja quasi, mein Workflow war ja, ich mache Stichpunkte und dann rede ich einfach so vor mich hin, wie wir das so im Podcast halt effektiv auch machen. Und dadurch fällt dann der Text raus und dann überarbeite ich den Text. An dem Punkt bin ich noch nicht, aber theoretisch kannst du das ja auch fürs Brainstorming oder sonst was verwenden, indem du dann halt sagst, anfängst zu reden, so, ja, okay, in diesem Thema fällt mir dies und dies und dies und dies ein und jenes ein. Und dann lässt man hinterher, kann man ja immer noch ein LLM über den Text drüber laufen lassen und nochmal zu sortieren oder sonst was.
Ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht. Könnte man aber theoretisch auch machen, weil theoretisch kann man dann ja auch mit dem Handy irgendwo hingehen, wenn es auf dem Handy läuft, um halt draußen im Garten zu sitzen oder in irgendeinem Waldstück und dann so, okay, ich rede jetzt einfach mal vor mich hin, weil es sich gerade im Kopf kommt, ohne an einem Rechner zu sein und dann verarbeitet man das später halt in ordentlich.
Ja. Ich habe ja Whisper verwendet für unsere alten Podcast-Episoden, um die halt zu transkribieren. Und ich habe mich sehr darüber natürlich auch zum Teil sehr darüber geärgert, wie dass bestimmte Sachen nicht sauber aufgelöst wurden. Und wenn du jetzt so ein Tool hast, was ein LLM hinter nicht nur Spracherkennung macht, sondern als LLM im Hintergrund auch noch sich anguckt, ob der Kontext stimmt, das stelle ich mir ziemlich spannend vor.
Ja.
Und wäre fast versucht, das mal über ein oder zwei oder drei Vorträge laufen zu lassen, die man so bei mediaccc.de runterladen kann, um zu gucken, was da am Ende rauskommt.
Ja, könnte man machen, ja.
Sehr spannend.
Ja, ich werde es noch weiter testen. Vielleicht gibt es noch andere Tools in die Richtung. Werde ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, sehr spannend. Also ich werde es mir in jedem Fall angucken.
Ja. Ob ich's halt, sobald du es nutzen kannst.
Sobald ich es nutze. Also ich könnte es ja auf Windows nutzen.
Ja.
Ich bin ja, ich habe ja ein Dienstgerät unter Windows, aber nun.
Gut.
Eigentlich darf ich keine Software verwenden, die nicht freigegeben ist. Eigentlich.
Eigentlich.
Genau.
Gut.
Gut, gut.
Damit kommen wir zum Ende.
Genau.
Wir freuen uns auf jegliches Feedback. Empfehlt uns weiter. Genau. Oder auch nicht.
Was haltet ihr von Zwischenepisoden? Sollen wir einfach eine Episode rausjagen, wenn wir Themen zusammen haben? Oder sollen wir weiter im Monatsrhythmus bleiben?
Das heißt eigentlich Zwischenepisode. Das ist eine ganz normale Episode, nur halt außerhalb des Rhythmuses.
Genau, deswegen ist es eine Zwischenepisode, die nicht dem Rhythmus folgt.
Zwischenepisode klingt so negativ, klein.
Es ist keine Monatsepisode, sondern eine Episode zwischen den Monaten.
Ja.
Ja.
In einem anderen Rhythmus einfach nur.
Genau. Genau. Also, ihr kennt ja alle möglichen Möglichkeiten, bei uns zu kommentieren, per Mail, per Matrix. Das wäre präferiert. Die Gruppe ist wirklich nett. Oder per Mastodon, wenn ihr das wollt. Wir sind auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt.
Ja. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Ja, legt euch wieder hin. Tschüss.
Tschüss.